ARD.
In Polen.
Dzień dobry, guten Tag. Herzlich willkommen zurück in Polen.
Die Sommerpause ist vorbei, das Warten hat ein Ende. Wir, eure ARD Warschau-Korrespondenten Christine Joachim und Martin Adam, sind wieder da mit einer neuen Staffel unseres kleinen Podcasts.
Alle zwei Wochen leuchten wir, was hier in Polen seit der Wahl im vergangenen Jahr, seit dem Regierungswechsel von der nationalpopulistischen PiS zur EU-freundlichen Koalition um Donald Tusk so passiert.
Staffel 3, das heißt, wir tauchen ein in eine neue Phase nach der Zeit rund um die Wahl, als es darum ging, welchen Weg Polen weitergehen wird. Und nach dem holprigen Regierungswechsel geht es jetzt darum, wie Donald Tusk und seine Koalitionäre das Land regieren.
Wir schauen also, wie schwierig es ist, ein Land politisch zu gestalten, wenn einmal Rechtspopulisten an der Macht waren. Denn in ihren 8 Jahren Regierungszeit hat sich die PiS tief in die staatlichen Strukturen und Institutionen gegraben. Und de facto hat sie immer noch großen Einfluss auf sie.
Wir haben eine Sommerpause gemacht, Polen nicht. In der Zwischenzeit ist hier schon wieder viel passiert. Das Aufräumen nach der PiS-Regierung stellt sich als noch schwieriger dar, als sich das Donald Tusk vermutlich am Anfang vorgestellt hat.
Aber bevor wir uns wieder in die polnische Gegenwart stürzen, machen wir heute eine kleine, ich sag mal, Sammeltaxi-Folge. Wir haben die Sommerpause genutzt, mal alles ein bisschen sacken lassen und nochmal in die ersten Folgen reingehört, die natürlich auch ihr in der ARD-Mediathek und auf allen anderen Podcast-Plattformen findet.
Also eine Folge für alle, die von Anfang an dabei sind, sich nochmal einen Überblick verschaffen wollen und für die, die sich gerade erst in Polen einklinken. Was bisher geschah und was auch nicht.
Los geht's.
Kapitel 26. Was bisher geschah und was nicht.
Was ist das, Martin?
Es ist ein Placek po węgiersku, ein Kartoffelpuffer auf Ungarisch.
Also mit Gulasch, ne? Ist Gulasch.
Mit Gulasch. Ich weiß aber nicht, ob es das auch in Ungarn gibt. Ich kenn's nur von hier. Es ist so eine große Scheibe.
Ja, genau.
So ist alles so ein bisschen auf Anfang jetzt hier, ne?
Genau. Wir sind mal wieder in einer Bar Mlecznej, wie bei der ersten Folge.
Wie ganz am Anfang. Fast ein Jahr ist es her.
Fast ein Jahr.
Haben wir in der Milchbar angefangen und jetzt sind wir wieder in der Milchbar zum Auftakt von Staffel 3. Zurück genau. Aus der Sommerpause. Christine, schön dich zu sehen.
Ja, schön dich zu sehen, Martin.
Achso, wir sind nicht in derselben Milchbar wie beim letzten Mal. Wir sind am Platz Theatralne. Beim letzten Mal waren wir in der Milchbar. Jetzt sitzen wir draußen davor auf der Terrasse an der Straße.
Das hört man, glaube ich, auch ganz gut.
Bisschen laut vielleicht im Hintergrund. An der Nationaloper, dem Nationaltheater.
Beides, ne? Genau.
Auf jeden Fall ein sehr imposantes, sehr großes Gebäude.
Das sieht alt aus, aber auch das ist, wie so vieles hier in Warschau, nach dem Krieg wieder neu aufgebaut worden. Also oder neu gebaut worden.
Genau, auch das Gegenüber, ne? Das ist das alte Rathaus.
Das alte Rathaus, genau.
Auch wieder aufgebaut. Wir sind im Herzen der Stadt.
Ja gut, dann Smaczneko.
Ich sehe, du hast Bekanntes ausgewählt zu essen.
Keine Experimente. Nee, ich muss natürlich die Phase ausnutzen oder die Saison, die Chodnik-Saison. Das ist ja die kalte rote Beetesuppe mit Ei. Ich hatte das schon mal in einer Folge, ich glaube, es sind die letzten Züge, in denen es, wo es noch Chodnik gibt. Und dann ist die Saison auch schon wieder vorbei. Deswegen habe ich das jetzt genommen als Vorspeise und als Hauptspeise dann Gołąbek, eine Kohlroulade mit vegetarischer Füllung.
Obwohl es übersetzt, glaube ich, Taube heißt.
Ja, sieht auch eigentlich wirklich nicht aus wie eine Taube. Aber vielleicht hat man das früher mit Taubenfleisch gefüllt.
Ich weiß auch nicht.
Also Smaczneko und bitte nicht so viel schmatzen. Wir hatten ja auch Zuschriften, die sich gewünscht haben, dass wir nicht ganz so viele Essensgeräusche machen. Wir versuchen das jetzt.
Wir geben uns große Mühe. Ja. Es ist nur schwer in so einem auch bisschen Essenspodcast. Sehr, sehr gut.
Zdrowie.
So, Prösterchen.
Ja, wir mussten jetzt erstmal anstoßen.
Lecker Kompott.
Kompott.
Bar Mlecznej, Standardgetränk.
Ja, für Sekt hat es nicht gereicht.
Nee, gibt's ja auch nicht. Aber wir haben ja was zu feiern.
Ja, 3 schöne Dinge.
Du darfst es verkünden.
Wir sind nominiert für den Deutschen Radiopreis. Ja. Danke.
Mit in Polen.
Mit unserem Podcast. Ja, ist es nicht großartig? Also natürlich, also wir finden es halt wirklich mega.
Wir finden es natürlich also, wirklich krass gerechtfertigt
absolut.
Einfach.
Absolut.
Nee, aber wirklich unser kleiner Rumpel-Podcast, der ja eigentlich nur, was hatten wir mal gesagt, 7 oder 8 Folgen ja, am Anfang haben sollte. Und jetzt fast ein Jahr später.
Jetzt können wir nicht mehr anders.
Anfang September ist in Hamburg die Gala und dann wird entschieden, ob wir ihn kriegen oder nicht.
Also drückt uns jedenfalls die Daumen.
War aufregend.
Mhm. So,
wir feiern natürlich den Beginn von Staffel 3.
Nächstes Prösterchen.
Und Prösterchen Nummer 3.
Ja. Wir haben ganz viel Post bekommen.
Ihr habt uns zahlreich geschrieben,
super,
was wirklich richtig, richtig schön war.
Ganz toll. Wir haben uns echt sehr gefreut. Wir haben viel gelesen. Und ihr habt ja auch viel so von euch geschrieben, eure persönlichen Geschichten, die ihr so mit Polen verbindet oder auch nicht. Also ich fand es jedenfalls sehr aufschlussreich und habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, ich weiß, mit wem ich hier rede.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wir haben so eine nette Hörerschaft.
Mhm. Ansonsten habt ihr euch auch gewünscht, dass wir noch mehr Stimmen normaler Leute bringen, dass wir vielleicht auch ein bisschen mehr noch gesellschaftliche Themen, Kultur, Kunst machen, nicht nur ausschließlich Politik. Das versuchen wir natürlich auch immer, soweit es geht. Und dass wir auch noch mehr solche, ihr habt es genannt, Feldreportagen machen. Also dass wir mehr rausgehen, ne? Und raus aus Warschau und so. Das wünschen wir uns auch manchmal mehr. Das ist leider nicht immer so realisierbar. Aber wir haben viele, viele eurer Vorschläge aufgenommen und versuchen die, soweit wir können, auch umzusetzen.
Es gab relativ häufig die Bitte, nicht nur alle 2 Wochen zu erscheinen, sondern einmal pro Woche. Auch das, wir würden es sofort machen. Wir würden es super gerne machen. Und wir haben oft nach diesen 2 Wochen eher das Problem zu entscheiden, was erzählen wir jetzt, was ist denn doch zu viel, was sprengt den Rahmen. Das Problem ist, wir machen ja nicht nur diesen Podcast. Wir berichten ja fürs Fernsehen, fürs Radio, für die komplette ARD aus und über Polen. Und da müssen wir ein bisschen gucken, dass wir Platz für den Podcast finden.
Wir können ja mal so 1, 2 Sachen vorlesen. Also ich fand wirklich schön zu lesen von Linda aus Hamburg, was der Podcast mit ihr so gemacht hat. Sie sagt, dass sie sich freut, dass wir mit dem Podcast ihr so viele Hintergrundinfos liefern. Und sie sagt, ihr verbindet das Politische immer mit Geschichten von und über Menschen, Essen und Landschaft. Und neulich habe ich das erste Mal gedacht, ich möchte mal nach Polen reisen. Und diesen Wunsch hatte ich noch nie.
Das ist richtig schön.
Wirklich schön, Linda. Also ich kann nur sagen, es lohnt sich. Mach es einfach mal.
Ist ganz nah. Stefan hat geschrieben, mit einer, finde ich, wirklich sehr, sehr schönen Formulierung, ihr frisch-fröhlicher Podcast ist die beste Innovation in der medialen Vermittlung der polnischen Gegenwart seit langem und sollte bald auch mal mit einem Preis gewürdigt werden. Das hoffen wir auch, Stefan.
Stefan, das finde ich, also als ob du da so hellseherische Fähigkeiten hättest.
Sag mal, dein Wunsch im Ohr der Radiopreisjury.
Ja, genau, das hoffen wir mal. Und Niklas aus Berlin, der schrieb auch sehr nett, lange habe ich mir gewünscht, dass es einen deutschen Podcast über die Politik in Polen gibt, damit endlich in der Breite die dringend nötige Kenntnis über unser wichtiges Nachbarland größer wird. Und ihr habt dieses Vorhaben ja so gut umgesetzt. Dankeschön, Niklas.
Danke.
Gut.
Also große Freude hier bei uns.
Ja,
haben wir im Urlaub nebenbei immer gelesen. Wir haben jetzt noch nicht geantwortet.
Nee, das haben wir noch nicht.
Das ist aber unser Projekt für die nächsten, mal sehen, Wochen.
Ihr könnt euch darauf verlassen, ihr bekommt alle eine Mail.
Prost, Kompott da drauf.
Prost. Es ist jetzt knapp ein Jahr her. Da haben wir die erste Folge auch in einer Milchbar gemacht. Und seitdem ist ja doch viel, viel passiert. Und,
zwischen den Milchbarbesuchen
zwischen den
hat
Milchbar
sich die Welt verändert.
Genau. Und ursprünglich haben wir ja diesen Podcast eigentlich gemacht, weil wir auf diese extrem wichtige Wahl vorbereiten wollten. Was steht da eigentlich an? Was steht da auf dem Spiel? Denn 8 Jahre lang hatte die PiS dieses Land regiert, seit 2015. Nationalpopulistisch hat sie dieses Land nach und nach umgebaut, grundsätzlich auf Linie gebracht, und zwar mit absoluter Mehrheit. Sie hat gezeigt, wie weit eine politische Kraft einen Staat übernehmen kann, wenn sie an der Macht ist und tatsächlich ohne Rücksicht auf Verluste durchzieht. Und warum gerade diese Wahl jetzt so wichtig war vergangenes Jahr, war eben, dass viele gesagt haben, wenn die PiS jetzt nochmal gewinnt, wenn sie nochmal an die Regierung kommt, dann ist das wirklich die letzte demokratische Wahl gewesen, weil dann hat sie nochmal 4 Jahre Zeit, um ihren Umbau sozusagen zu vollenden.
Um jetzt nochmal zu verstehen, wie wir an diesen Punkt gekommen sind, nutzen wir diesen Auftakt zu Staffel 3 und wirklich versprochen, nicht im Detail, Überflugsperspektive. Aber schauen noch mal, was war das eigentlich? Wie ist es da hingekommen? Und auch, was hat sich seitdem getan?
Und was auch nicht.
Ganz zentral, das Name, den habt ihr, wenn ihr die bisherigen Folgen gehört habt, dann kennt ihr den, ist Jarosław Kaczyński, der Chef der PiS-Partei, der schon neben vielen anderen starken Personen in dieser Partei doch das unbestrittene Mastermind ist und der ja, im Hintergrund tatsächlich die Fäden gezogen hat, weil er nie nach vorne gekommen ist. Er hat nie ein, oder fast nie ein offizielles Amt gehabt. Kurzzeitig war er immer mal Vizepremierminister, aber das auch nur, wenn es ganz unbedingt sein musste. Und ganz oben auf Kaczynskis Zettel damals, 2015, als sie gewählt wurden, stand die Justiz. Ihr könnt das alles nachhören, wir haben da mehrere Folgen dazu gemacht. Aber nur mal die ganz wichtigsten Punkte. Denn die Peace war darauf bedacht, möglichst schnell zu verhindern, dass Gerichte ihr irgendwie einen Strich durch die Rechnung machen können. Die hatten schon mal regiert, von 2005 bis 2007. Und da waren es Gerichte, die ihnen das Leben schwer gemacht haben, vor allem das Verfassungsgericht. Und die Peace hat sehr schnell den Justizminister zum Generalstaatsanwalt gemacht. Also diese beiden Positionen zusammengelegt. Eine sehr mächtige Person, Zbigniew Ziobro, werden wir auch gleich noch hören, der damit also ganz direkte Kontrolle hatte über die Staatsanwaltschaft. Das Verfassungsgericht ist umbesetzt worden, das oberste Gericht ist umbesetzt worden, zum Teil mit ganz merkwürdigen Tricks. Zum Teil ist da einfach das Rentenalter von Richtern und Richterinnen von heute auf morgen runtergesetzt worden und schwupps war das halbe Gericht in Rente. Mhm. Und die Posten waren frei und mussten neu besetzt werden.
Und den Landesrichterrat haben sie umbesetzt. Das ist dieses Gremium, was die Richter benennt und haben vor allem die Art, der also wer die benennt, nochmal verändert. Ne?
Sie haben Personalentscheidungen damit systematisch verändert. Nicht nur einzelne Personen, sondern sie haben das System geändert. Und das alles immer mit der Begründung, die Peace sei eigentlich nicht daran interessiert, das System zu kapern, natürlich nicht, sondern im Grunde Geschichte aufzuarbeiten. Die Richterschaft sei korrupt, gäbe es wie so eine Art mafiose Struktur und vor allem sei sie nach wie vor durchsetzt von kommunistischen Altkadern. Zbigniew Ziobro, der Justizminister und dann Generalstaatsanwalt, diese wirklich, wirklich, wirklich mächtige Figur als Zentrum von diesem Justizsystem, der hat schon sehr, sehr früh das in sehr, sehr klare Worte gekleidet.
Das Richtermilieu leidet an verschiedenen internen Problemen, man kann sagen Krankheiten. Hier ist frischer Wind nötig, eine Beurteilung von außen. Denn das Kastensystem, das dort geschaffen wurde, die Verhaltensweisen, das alles zeugt von großen Problemen des Richtermilieus.
Ja, also die Richterinnen und Richter in Polen, die waren auf einmal sowas wie, nicht Staatsfeinde, aber so Feinde der Bevölkerung. Als solche sind sie zumindest dargestellt worden. Und sehr effizient, sehr schnell war dieses Justizsystem kaum noch in der Lage, die Peace politisch aufzuhalten.
Und eine andere wichtige Säule, die die Peace sozusagen für sich eingenommen hat, das waren die Medien, vor allem die öffentlich-rechtlichen Medien. Auf die hat der Staat ohnehin direkt Zugriff, aber die Peace hat diesen Zugriff noch mal sehr extensiv genutzt. Also man hat bei allen Sendern die Chefs ausgetauscht und dort Peace-freundliche Menschen installiert, neues Personal in die Redaktionen gebracht, kritische Stimmen rausgeworfen. Und die Berichterstattung nach und nach, die wurde immer Peace-freundlicher, wurde so eigentlich langsam zu einem Propagandaorgan dieser Partei. Und kritische oder Kritiker der Regierung wurden diffamiert, vor allem die Opposition. Also das war irgendwann eine regelrechte Hetzjagd, würde ich sagen. Oder auch, wurden auch Lügen verbreitet. Das hat man ganz stark immer im Wahlkampf gespürt.
Es war auf jeden Fall irgendwann ein verlängerter Arm der Peace-Partei. Das hört ihr nochmal im Detail in der letzten Folge, die wir gemacht haben vor der Wahl. Wahlkampf mit Tricks oder Wahl mit Tricks, glaube ich, hieß die. Das gipfelte dann eben darin, dass es wirklich so eine Art Pseudo-Debattenrunde vor der Wahl gab, wo Donald Tusk absichtlich quasi mit Licht geblendet wurde und nicht mal guten Abend sagen durfte und so. Also es war irgendwann sehr, sehr eindeutig.
Genau, die Quoten, die sind da auch zurückgegangen. Nichtsdestotrotz hat dadurch, dass es hier das System so ist, dass man Abonnementgebühren bezahlt, also jeder, der die Öffentlich-Rechtlichen hört oder schaut, der zahlt monatlich einen Beitrag. Wer das nicht tut, muss das nicht machen. Das heißt, die Einnahmen sind an der Front zurückgegangen. Das hat aber nichts ausgemacht, weil die Peace immer weiter Steuergelder in dieses System gesteckt hat, obwohl das eigentlich auch nicht ganz korrekt war.
Und auch hier hat sie ganz gezielt und politisch ganz wirkungsvoll, ganz schlau die Strukturen geändert. Nicht nur einzelne Personen, sondern die Strukturen. Sie hat die Medienaufsichtsräte neu besetzt. Werden wir auch nachher noch darüber sprechen, denn man sieht eben bis heute, die Wahl war vergangenen Oktober, seit Dezember gibt es eine neue Regierung und man sieht eben bis heute, wie mächtig diese Peace-Strukturen sind, die immer noch da sind und die de facto die polnische Politik von heute ganz stark beeinflussen.
Ja, blockieren quasi. Ne? Der frühere PiS-Fraktionsvorsitzende zu der Zeit, Tomasz Markowski, der, finde ich, hat das sehr unverblümt gesagt, warum die Peace das macht. Er sagte, wir, die polnische Rechte, hatten nie richtigen Einfluss auf die Medien. Und jetzt wollen wir ihn. Und trotz all des Jammers, der Schreie und des Lärms, wir werden einen stärkeren Einfluss auf die Medien bekommen. Also da wird ja auch kein Blatt vor den Mund genommen.
Und das war auch ganz am Anfang. Also auch hier kann man wirklich sagen, die Peace war zumindest in den Grundlinien ihrer Politik immer sehr offen. Wenn man denen zugehört hat, wenn man das ernst genommen hat, konnte man wissen, wo es hingeht.
Und das hat sich irgendwann auch noch weiter von den öffentlich-rechtlichen Medien auf die privaten Medien erstreckt. Und zwar so, dass Orlen, der staatlich kontrollierte Energiekonzern, irgendwann große Teile der Privatzeitungen gekauft hat. Also vor allem Regionalzeitungen sind das, die, und dort wurde dann das Gleiche gemacht, da wurden dann Chefredakteure ausgetauscht, das heißt, da wurde auch peacefreundlich berichtet. Man hat versucht, TVN zu übernehmen, also diesen privaten großen Fernsehsender hier im Land, der, glaube ich, Discovery gehört, also einer amerikanischen Gesellschaft.
Was irgendwann der einzige Faktor war, der diesen Sender noch geschützt hat.
Und man hat versucht, die privaten, vor allem Zeitungen, auszubluten, also finanziell auszubluten, indem die großen staatseigenen Konzerne keine Anzeigen mehr geschaltet haben in diesen Publikationen. Das waren große Einnahmeverluste. Und indem man eben diese Zeitungen mit Strafverfahren übersät hat. Uns haben auch einige Redaktionen gesagt, hätte die Peace noch mal 4 Jahre regiert, hätten sie es nicht überlebt.
So, das sind die beiden großen Blöcke, die Justiz, die Medien. Damit kann man politisch schon relativ viel erreichen.
Damit kann man ein Land ganz gut kontrollieren.
Dasselbe System hat sich aber fortgesetzt, wenn man die Bildungspolitik anschaut, wenn man die Kulturpolitik anschaut. Das ist alles auf diese sehr national orientierte Helden-Epos-Schiene getrimmt worden. Die Peace hat immer davon gesprochen, dass die Polen jetzt wieder von den Knien aufstehen. So ein Mythos wurde da im Grunde geschaffen. Mit dem Leitbild, und da wird es dann eben tatsächlich nationalistisch und an vielen Stellen auch rassistisch, mit dem Leitbild eben der weißen, katholischen, heterosexuellen Polen. Und das hat man ganz deutlich gesehen bei allen, die das nicht sind. Das konnte man gut sehen in der Anti-LGBTQ-Kampagne zum Beispiel, die Andrzej Duda, der damalige und auch heute immer noch polnische Präsident, im Präsidentschaftswahlkampf 2020 war es, gefahren hat, wo es wirklich darum ging, nicht heterosexuelle Personen als im Grunde so eine Art feindliche Untergrundstruktur darzustellen, die die polnischen Familien kaputt machen möchte, die polnische Kultur zerstören will. Das hat man gut gesehen im Wahlkampf 2015, also in dem ersten, als die Peace gewählt wurde, aber auch in den Jahren danach, in dieser permanenten Polemik gegen Geflüchtete. Die Peace hat mit Umweg über das Verfassungsgericht ein de facto fast komplett Abtreibungsverbot durchgesetzt 2020. Entgegen wirklich massiver Proteste auf den Straßen. Also sehr klar, mit so einem sehr klaren, sehr engen nationalistischen Bild eigentlich den Staat durchgetrimmt.
Genau. Und auch, also das ist das eine, nach innen und auch außenpolitisch ist die Peace auf Konfrontationskurs gegangen. Sie war eigentlich während ihrer gesamten Zeit, in der sie regiert hat, mit der EU in einem Dauerstreit. Es ging immer um die Rechtsstaatlichkeit. Es ging irgendwann so weit, dass das Verfassungsgericht in Polen, was dann mittlerweile schon nur noch mit peacefreundlichen Richtern besetzt war, eigentlich geurteilt hat, dass EU-Recht unter polnischem Recht steht, also dass EU-Recht eigentlich für Polen nicht gilt.
Wo also schon die Frage im Raum stand, Was heißt das jetzt? Ist Polen überhaupt noch europäisches Mitglied? Geht das? Kann man EU-Mitglied sein, aber sagen, den rechtlichen Rahmen, der ist uns egal?
Ja, vor allen Dingen hat ja die Peace damit auch in Kauf genommen, dass extrem viel europäisches Geld nicht mehr ins Land fließt.
137 Milliarden Euro sind jetzt ausgezahlt worden nach dem Regierungswechsel, was im Grunde angehäuftes Geld war, was eigentlich für Polen gedacht war und dann aber gesperrt worden ist wegen dieser vielen Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit.
Könnt ihr alles auch nochmal nachhören in einer der letzten Folgen. Das war das Artikel 7-Verfahren, hieß die, glaube ich.
Genau.
Dann gab es natürlich gerade vor der Wahl letztes Jahr eine krasse antideutsche Kampagne. Man hat die deutsch-polnischen Beziehungen wirklich bis aufs Letzte strapaziert. Donald Tusk wurde regelmäßig als deutscher Agent, als Spion bezeichnet.
Im Grunde war die Aussage immer, die Europäische Union ist eigentlich von Berlin aus gesteuert und das mit dem Ziel, Polen kaputt zu machen. Polen irgendwie unter, die Formulierung war immer, unter dem Stiefel zu halten.
Ja. Sogar noch beim Regierungswechsel letztes Jahr hat Jarosław Kaczynski Donald Tusk nochmal einen mitgeben müssen mit genau diesem Vorwurf.
Also ihr müsst euch vorstellen, die stehen alle auf im Sejm.
Genau.
Es ist quasi die Feierstunde der Demokratie. Alle singen die Nationalhymne und es ist der Deal in der Demokratie, ob das denn den Verlierern oder Gewinnern gefällt oder nicht. An der Stelle hat die Bevölkerung für einen Wechsel gestimmt und das passiert da gerade. Und das respektieren fast alle. Und dann schleicht sich Jarosław Kaczynski ans Rednerpult.
Ale wiem jedno, pan jest niemieckim agentem, po prostu niemieckim agentem.
Ja, also Jarosław Kaczynski weiß eines ganz sicher, Tusk ist ein deutscher Agent, einfach ein deutscher Agent. Also innenpolitisch wurde hier in Zeiten der Peace hart umgebaut, immer unter dem Motto der gute Wandel. Und außenpolitisch hat man vor allem auf Konflikte gesetzt und was aber immer mehr zu Isolation geführt hat mit so einer Kopf-durch-die-Wand-Strategie.
So, wie war das jetzt eigentlich möglich? Ne? Wie gesagt, das war ja nicht so eine richtige Überraschung. Natürlich konnten sich viele Leute nicht so richtig vorstellen, wie das Land sich in 8 Jahren verändern würde, wie weit die Peace tatsächlich bereit ist zu gehen. Aber dass sie grundsätzliche Pläne haben, daraus haben sie nie ein Geheimnis gemacht. Wer hat die Peace gewählt?
Es waren halt 37% der Leute, die zur Wahl gegangen sind.
Hat aber gereicht.
Hat gereicht.
Nach dem polnischen Wahlsystem für die absolute Mehrheit der Stimmen im Parlament. Wenn ihr jetzt denkt, hä, wie das denn? Folge 5, glaube ich.
Ne? Wahlkampf mit Tricks.
Wahlkampf mit Tricks, da erklären wir, das polnische Wahlsystem funktioniert ein bisschen anders als das deutsche.
Also diese 37%, die haben die Peace nicht gewählt, weil sie versprochen hat, das Justizsystem umzubauen. Das glaube ich nicht. Sie haben vor allem diese Partei gewählt, weil sie ganz konkrete Versprechungen gemacht hat, die das Leben der Menschen verbessern sollte. Also soziale Versprechungen. Da geht es um Kindergeld, das überhaupt erstmal einzuführen. Das geht um eine Erhöhung der Renten. Der Mindestlohn wurde erhöht auf ein Niveau, dass er überhaupt mal eine Rolle gespielt hat. All das sind also Dinge, die die Menschen ganz konkret gespürt haben und die bei vielen Menschen das Leben merklich verbessert hat.
Die Peace war die Partei, die als erste nach diesen harten, harten Transformationsjahren nach der Wende, diese kapitalistische Schocktherapie, die wirklich auch genauso genannt wurde, dann kam die Peace als erste mit so einem kompletten Konzept für eine Sozialpolitik, die versprochen hat, Wohlstand umzuverteilen und die das dann auch getan hat. Wenn ihr jetzt denkt, ah, ist klar, die haben die Stimmen also einfach gekauft, so einfach war es dann doch nicht. Denn die Peace hat sehr gut ein Gefühl verstanden. Sie hat nämlich verstanden, dass sich viele Menschen in Polen trotz wirtschaftlichen Aufschwungs in ihrem Alltagsleben übersehen gefühlt haben. Dass sie in der polnischen Politik, aber eben auch international dieses Gefühl hatten, sie werden nicht ernst genommen, sie müssen hart arbeiten, aber reich werden die anderen. Und die Peace ist darauf eingegangen und zwar sehr erfolgreich. Sie ist 2019 wiedergewählt worden und zwar stärker als beim ersten Mal.
2023, also letztes Jahr vor der Wahl, da haben viele hier gesagt, das wären die vielleicht letzten freien Wahlen in Polen. Also so drastisch war hier die Stimmung. Darum ging es uns also. Also das wollten wir euch erzählen.
Aber dann kam alles anders. Ich bin seit vielen Jahren Politiker und ich bin Sportler. Nie in meinem Leben war ich so glücklich über einen zweiten Platz wie heute. Polen hat gewonnen, die Demokratie hat gewonnen, wir haben sie von der Macht abgesetzt.
Ja, ihr werdet ihn erkannt haben, das war Donald Tusk. Früher schon mal polnischer Premierminister, dann EU-Ratspräsident und dann wichtigster Herausforderer letztes Jahr bei den Parlamentswahlen. Wichtigster Herausforderer der Peace.
Und so ganz formell hat er nicht gewonnen. Tusks Parteienbündnis K.O., die Bürgerkoalition, ist auf dem zweiten Platz gelandet. Auf dem ersten Platz war die Peace. Aber Tusk wusste nach den Prognosen, also zu diesem Zeitpunkt, an dem wir ihn gerade gehört haben, er wusste an diesem Punkt schon, dass er eine Koalition bilden kann und die Peace nicht.
Trotzdem hat es dann noch mal 2 Monate gedauert, bis Donald Tusk seine Koalition endlich bilden konnte, weil der Präsident Andrzej Duda aus dem Peace-Lager oder Peace-Nah.
Auch ein Name, den ihr hier das ein oder andere Mal schon gehört habt.
Der hat mit allen Mitteln versucht, diese Regierungsbildung zu verzögern, hat erst einmal die Peace beauftragt, eine Regierung zu bilden, obwohl er natürlich wusste, dass das nichts wird. Also das hat alles nochmal sehr in die Länge gezogen. Und dann am 13. Dezember war es endlich soweit. Polen hatte tatsächlich dann ab da eine neue Regierung. Und der große Aufbruch, der stand überall im Raum. Es gab, das spürte man vor allem hier in Warschau natürlich sehr.
Das war wirklich eine krasse Stimmung,
ja,
oder?
Ja. Die erste Sejm-Sitzung, die erste mit dem neuen Parlament, wurde im Kino übertragen. Es gab sozusagen Public Viewing. Und die Leute waren total heiß auf Politik. Die wollten es miterleben, die wollten dabei sein und wollten sehen, was da jetzt mit ihrem Land eigentlich passiert. Und wir hatten zum gleichen Zeitpunkt bei uns im Podcast Krzysztof Izdebski von der Stefan Batory Stiftung und der hat damals eine sehr bemerkenswerte Prognose abgegeben.
Polen ist wahrscheinlich eines der wenigen Länder in der Welt, das einen solchen Übergang von einer illiberalen Demokratie zu einer liberalen Demokratie erlebt. Und wir haben eigentlich keine Modelle dafür, wie das ablaufen soll. Es lohnt sich also, Polen auch aus diesem Grund zu beobachten. Aber auch das alles erfordert in dieser polarisierten Gesellschaft mit ihren recht großen Spaltungen wirklich viel Nachdenken und Suchen nach der besten Lösung. Ja, ich hatte unseren Podcast beschrieben.
Genau, ich wollte gerade sagen.
So, und damit sind wir jetzt in der Gegenwart wieder angekommen. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, wir sind hier am Platz Theatralen, im Zentrum von Warschau. Und haben uns mal umgehört und haben gefragt, wie es denn jetzt aussieht. So, ist jetzt auch schon über ein halbes Jahr her. Wie sieht es aus mit dem Umbau?
Julia zum Beispiel, die sagt: Ich denke, das geht in eine gute Richtung. Einige Schritte werden ja schon unternommen. Wir müssen damit rechnen, dass alles dauern wird, dass sich das an einem Tag nicht beheben lässt. Die frühere Regierung hat viel Schaden angerichtet und das kann man nicht mal im Laufe von einem Jahr wegmachen.
Benek haben wir hier getroffen, der sagt, die Abrechnung braucht schon Zeit. Die nimmt Zeit in Anspruch. Schnell heißt schlampig und langsam ist ordentlich und tüchtig.
Und Elżbieta, die sagt, man muss der neuen Regierung eine Chance geben. Sie ist ja eine neue Macht, sie muss die alten Dinge ordentlich aufarbeiten. Wir wissen nicht alles, nur das, was in den Medien steht. Aber ich hoffe, die Regierung arbeitet schon daran und ich rechne mit baldigen Effekten.
Optimistisch und erstaunlich geduldig, finde ich.
Ja.
War jetzt hörbar, man ist wahrscheinlich alles nicht unbedingt Anhänger der Peace. Ich bin ein bisschen überrascht, weil es gibt ja doch spürbaren Unmut.
Vor allem finde ich beim Thema Abtreibungsrecht, da wird er zumindest am lautesten oder am deutlichsten sichtbar, weil es da ja mittlerweile schon wieder große Proteste von Frauen gab.
Mitte Juli war das, dass selbst der Minimalkompromiss, wenigstens Straffreiheit sollte denkbar sein, es wäre immer noch illegal. Und dieses Gesetz zielte vor allem darauf ab, dass Helfende nicht mehr bestraft werden. Also es gab Fälle, wo Freunde schwangere Frauen zum Arzt gefahren haben. Und diese Freunde, die nur das Auto gefahren haben, die standen dann vor Gericht. Und die sollten jetzt quasi geschützt werden. Nicht mehr auf diesen Minimalkompromiss konnte sich die neue Regierungskoalition einigen.
Das ist schon wirklich natürlich fatal, wenn selbst innerhalb der Regierungskoalition es da keine Einigkeit gibt, wenn da der Präsident Andrzej Duda noch nicht mal sein Veto einlegen muss, damit so ein großes Wahlkampfversprechen gar nicht erst eingelöst wird, sondern das kriegen die einfach selber nicht hin.
Und Andrzej Duda ist ja die große Hürde für die Regierungskoalition bei den meisten anderen Vorhaben. Also die große Herausforderung jetzt, das ist ja auch das, was Krzysztof Izdebski gerade sagte, die große Herausforderung im Grunde ist ja nach 8 Jahren Rechtsbruch, Rechtsbiegung, auf jeden Fall illiberaler Demokratie, ohne selbst Recht zu brechen, das Ganze jetzt zu reformieren und auf dieser Grundlage weiter Politik zu machen und gleichzeitig eben diese Aufarbeitung zu gewährleisten. Und bei den meisten anderen Punkten, das Abtreibungsrecht jetzt mal außen vor gelassen, aber wenn es um die Reform der Gerichte geht, um die Neuaufstellung des Verfassungsgerichts, um die Neuaufstellung dieses Landesjustizrats, von dem du ja am Anfang gesprochen hast, an all diesen Stellen scheitert das ja eigentlich spätestens bei Andrzej Duda. Spätestens an der Stelle, wo der Präsident, der sehr mächtige, der sehr peace-nah, jedes Gesetz unterschreiben muss, damit es in Kraft tritt.
Und genau beim Thema Landesjustizrat oder auch beim Thema Justiz führt das tatsächlich ja dazu, nicht nur, dass eben diese Strukturen nicht wieder so einfach zurückgedreht werden können, sondern auch, dass es mittlerweile hier in Polen 500 unbesetzte Richterstellen gibt. Also es gibt 500 Richterstellen, die nicht besetzt
500?
Werden. 500? Ja, 500 und es werden nach und nach mehr. Das führt dazu, dass die noch da sind, immer mehr zu tun haben und dass auch Menschen, die auf ihre Gerichtsverfahren warten, auch noch immer länger warten müssen.
Und auch an anderer Stelle sieht man, dass die Peace eben 8 Jahre hatte, um sich vorzubereiten, um sich in diese Strukturen, in die Institutionen, in den polnischen Staat selbst tief einzuschreiben. Wir haben eine Folge gemacht, die hieß Der Kampf um die Medien. Könnt ihr da nachhören, zu welchen Tricks im Grunde die neue Regierung, vor allem der Kulturminister, greifen musste Anfang des Jahres, um letzten Endes die staatlichen Medien TVP, Polskie Radio und die Nachrichtenagentur PAP aus diesem strukturellen Griff der PiS zu befreien. Das waren höchst umstrittene Schritte. Im Einzelnen, da laufen auch noch Gerichtsverfahren, aber gleichzeitig war irgendwie nachvollziehbar, so richtig klaren Geradeausweg hat die PiS ihrer politischen Konkurrenz nicht gelassen. Inzwischen können diese Redaktionen, soweit wir das einschätzen können, auch wieder frei berichten. Trotzdem ist die PiS in der Struktur nach wie vor mächtig. Ganz aktuell hat der Medienaufsichtsrat, der Landesrat für Radiophonie und Television, also quasi das Gremium, was eigentlich überwachen soll, dass die verfassungsmäßigen Regeln eingehalten werden.
Also ein bisschen wie der Rundfunkrat bei uns, oder?
Ein bisschen, aber quasi als ein Gremium auf Landesebene. Der hält massiv Gelder zurück. Also wirklich Millionen alleine für Radio Krakow. Das ist ein Lokalradio von Polskie Radio. Wirklich auch nicht das Wichtigste in der gesamten Struktur. Alleine die hätten 5,3 Millionen Zloty ausgezahlt bekommen müssen.
Das sind die Abonnementgelder, also das Geld, was die Hörerinnen und Hörer, die Zuschauer, dann einzahlen monatlich, um diese Medien nutzen zu können.
Die Gelder werden zurückgehalten von diesem Medienaufsichtsrat. Christine hat es erwähnt, der vor der Wahl eher damit beschäftigt war, kritische, freiberichtende, private Medien zu verklagen, wegen zum Teil auch tatsächlichen Verstößen, aber eben sehr streng war mit der mit dem kritischen Journalismus und TVP und Polskie Radio den Rücken freigehalten hat. Jetzt gibt es eine andere Regierung und auf einmal dreht sich der Wind komplett und dieser Medienaufsichtsrat ist eher damit beschäftigt, TVP und Polskie Radio so viele Steine in den Weg zu legen, wie es irgendwie geht. Wir sind verpflichtet, einmal im Jahr so eine Art Rechenschaftsbericht abzulegen und der muss vom Parlament angenommen werden. Das Parlament hat den nicht angenommen und hat damit im Grunde ein Misstrauen ausgesprochen. Und damit müsste dieser Aufsichtsrat 14 Tage später, und das wäre vergangenen Freitag gewesen, aufgelöst werden. Es sei denn, Andrzej Duda kommt ins Spiel. Andrzej Duda hat diesen ganzen Prozess gestoppt, hat dem Medienaufsichtsrat de facto sein Vertrauen ausgesprochen. Und so bleibt die Struktur bestehen. Und die PiS hat es tatsächlich geschafft, obwohl sie in der Opposition ist, obwohl sie wirklich auch mit großen eigenen Problemen zu kämpfen hat, nach wie vor ganz starken Einfluss auf die polnische Politik zu haben.
Und für alle, die der polnischen Politik aufmerksam folgen, dürfte das alles nicht überraschend kommen, denn Jarosław Kaczyński hat ja schon beim Regierungswechsel harten Widerstand angekündigt. Es muss ein beständiges, entschiedenes und bedingungsloses Nein sein. Wir können nicht zustimmen, dass die polnische Unabhängigkeit erneut ein historischer Einzelfall ist, genau wie 1918 bis 1939. Polen kann sich nur als unabhängiger Staat entwickeln und das ist das Interesse der Polen, jeder polnischen Familie.
Harter Widerstand.
Und eine zusätzliche Erschwernis ist natürlich auch, dass das keine normale Regierung ist in dem Sinne, sondern dass sie ein sehr, sehr breites Bündnis ist von der absoluten Linken bis hin zu konservativ-christlich, ist da alles zusammen in einer Regierung.
Und sie sind halt schon einfach sehr normal insofern, als dass das normale Menschen sind und Politiker mit all ihren Schwächen, eine neue Regierung, mit ihren eigenen Problemen und Schwierigkeiten.
Allerdings, worauf sie sich auch in dieser sehr heterogenen Regierung alle einigen können, ist das Thema Abrechnung. Abrechnung mit der PiS, nicht Rache, das betonen eigentlich alle immer wieder, sondern eben eine Aufarbeitung der PiS-Zeit mit diversen Untersuchungsausschüssen, Gremien, Taskforce. Gerade erst jetzt, Anfang August, hat Donald Tusk eine große Taskforce angekündigt, die sich mit der PiS-Zeit beschäftigen soll, weil es eben in vielen einzelnen Bereichen nicht so richtig vorangeht.
Und da geht es ganz konkret darum, dass die Staatsanwaltschaft zusammengerechnet hat, dass etwa 100 Milliarden Zloty im Laufe der Zeit von der PiS widerrechtlich oder zumindest nicht entsprechend der Regeln vergeben wurden. Das haben wir auch gesehen in der Zeit vor dem Regierungswechsel, dass die PiS eben noch mal ganz stark einfach Gelder verteilt an Strukturen, an Stiftungen, an Vereine, auch an Personen, die der Partei nahestehen, um im Grunde staatliche Gelder in Sicherheit zu bringen. Und das soll jetzt aufgearbeitet werden. 100 Milliarden Zloty, das ist natürlich richtig groß.
Einerseits ist es so, dass die PiS, wo sie nur kann, boykottiert. Also beispielsweise, dass sie, obwohl sie vor Untersuchungsausschüsse vorgeladen ist, zur Aussage, dass sie einfach nicht erscheint. Auf der anderen Seite schafft sie es tatsächlich, zentrale Figuren, gegen die ermittelt wird, so aus dem Weg zu schaffen, dass sie letztendlich eben, dass die Ermittlungen im Sande verlaufen. Beispiel der ehemalige Innenminister Kaminski und sein Stellvertreter Wonschek, die ja sogar schuldig gesprochen wurden wegen Machtmissbrauchs und die dann aber einerseits von Präsidenten Andrzej Duda wieder begnadigt wurden und die jetzt als Abgeordnete ins Europaparlament geschickt wurden. Also genießen wieder Immunität und sind sozusagen nicht zu kriegen für die Strafverfolgungsbehörden hier.
Genauso wie der frühere Chef von Orlen, diesem Konzern, über den wir vorhin gesprochen haben, eigentlich ein Tankstellenkonzern, der sich dann in die Medienlandschaft eingekauft hat, Daniel Obajtek, jetzt im Europaparlament. Der frühere Vize-Justizminister Marcin Romanowski ist sogar schon festgenommen worden hier, musste wieder freigelassen werden, weil er als EU-Parlamentarier...
Nee, weil er Mitglied in der Parlamentarischen Versammlung des Europäischen Rates ist.
Ah ja.
Marcin Romanowski, wenn ihr genaueres wissen wollt, was dem vorgeworfen wird, hört einfach unsere Folge Der Ex-Exorzist.
Puh, ist also ganz schön viel passiert hier, seitdem wir angefangen haben.
Ja, aber ich hoffe zumindest für alle die, die jetzt gerade erst einsteigen oder eingestiegen sind bei uns im Podcast, dass ihr einen gewissen Überblick über die Geschehnisse hier im Land jetzt bekommen habt.
Ihr seid jetzt halbwegs auf dem Stand. Wenn es euch zu schnell ging, was ich nachvollziehen könnte, alle Folgen könnt ihr nachhören in der ARD-Audiothek, damit ein bisschen mehr Detail und ein bisschen mehr Zeit. Aber eins stellen wir doch fest, die Geschichte hier in Polen ist auf jeden Fall noch lange nicht zu Ende erzählt.
Okay. Wir machen weiter. In Polen passiert ganz viel, ganz schnell.
Und trotzdem ist der Umbau, die Generalüberholung, die sich das Land nach 8 Jahren Rechtspopulismus gibt, ein echt schwieriger Prozess, der viel länger dauert, als es vielen Menschen lieb ist.
Gleichzeitig hält ein gutes Drittel der Wählerinnen und Wähler nach wie vor zur PiS. Und die hat sich tief in die Strukturen und Institutionen hier eingeschrieben. Die PiS beeinflusst Politik, auch wenn sie gar nicht mehr an der Macht ist.
Wie dieses Tauziehen einer ganzen Gesellschaft weitergeht, das begleiten wir in Polen. Bleibt dran, abonniert uns gern in der ARD-Audiothek und auf allen anderen Podcast-Plattformen.
Und drückt uns bitte die Daumen für den 5. September, wenn in Hamburg der Deutsche Radiopreis verliehen wird. Die Gala wird übrigens auch im Fernsehen und natürlich im Radio übertragen. Da könnt ihr mit uns mitzittern.
Und wenn euch interessiert, gegen wen wir in der Kategorie Bestes Informationsformat antreten, dann hört mal rein bei Operation Kaffee, ein Podcast, der vom Versuch der DDR erzählt, in den 80er Jahren im Bruderland Vietnam Kaffee anzubauen.
Oder bei Paula sucht Paula. Hier begibt sich die Journalistin Paula Lochte auf Spurensuche von Paula Schlier, einer Investigativjournalistin damals in den 20er Jahren während der Anfänge des Nationalsozialismus, die so mutig war, sich bei den Nazis einzuschleichen.
Vor dem Radiopreis hören wir uns aber nochmal. In Polen am 29. August gibt es die nächste Folge. Bis dahin sagen wir do svischenia.
Tschüssikowski.